Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Wie sehr genießen Eltern das, wenn Geschwisterkinder harmonisch miteinander spielen? Ein ganz normales Familienleben besteht aber nicht nur aus Harmonie. Es ist völlig normal, dass Geschwister sich streiten. Manchmal beginnt der Zoff über scheinbare Kleinigkeiten schon morgens am Frühstückstisch. Aber warum streiten Geschwister so oft? Wie sollen Eltern am besten reagieren und was steckt hinter so einem Geschwisterstreit? Wie können Eltern sich verhalten? Warum ist jeder Streit auch ein Gewinn? Das sind einige der Fragen, die wir heute im Laufe dieser Sendung beantworten wollen in der Beratung. Wir wollen aber auch über erwachsene Geschwister sprechen. Katz und Maus, heute unser Thema, warum Geschwister streiten und sich trotzdem lieben. Ich heiße Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zuhören. Die Domradio-Beratung. Heute wollen wir über Geschwister sprechen. Sicherlich fällt jedem, der Geschwister hat, etwas ein dazu. Sicherlich gibt es niemanden, der behaupten kann, ich habe mich nie mit meiner Schwester oder meinem Bruder gestritten. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber aus welchen Gründen streiten denn eigentlich Geschwister? Wir haben uns auf der Straße umgehört. Warum und wann hatten Sie Streit mit Ihren Geschwistern?
Mit meinen Geschwistern habe ich mich immer gut vertragen. Nur war der Krieg dazwischen und da musste man zusammenhalten. Meine Geschwister musste ich am Fresse halten, weil so schlechte Zeiten waren.
Es gab nur ein paar Ski. Und wir wollten ja dann auch mal fahren. Da musste ich dann immer aufpassen, wenn er mit den Freunden wegging. Dann habe ich mir die Ski geschnappt. Und wenn er mich dann gesehen hat auf der Wiese, dann habe ich gemacht, dass ich wegkam. Ne? Sonst ja bezunder.
Ich habe eine kleine Schwester. Das ist aber eigentlich relativ ausgeglichen. Das kommt immer auf den Tag an. Mal streitet man sich mehr, mal weniger.
Kleiderklau. Lieblingshose gesucht und die war weg. Und der Bruder hat sie an. Zurückgekommen, Hose verrissen, in der Eckbank versteckt. Ich hab's ja nicht gehabt.
Wir haben meistens sogar Verträge über unsere Stofftiere gemacht. Wenn sie ein neues hatte, was mir gut gefiel, habe ich sie natürlich versucht abzuluxen. Meistens mit einem Vertrag, damit sie es nicht am nächsten Tag wieder zurückhaben wollte. Sie ist jünger als ich, 3 Jahre. Irgendwann war sie größer als ich. Ja, und dann hatte ich schlechte Karten.
Wenn jemand ein Fahrrad hatte und der andere hatte kein Fahrrad, dann gab es am meisten Streit. Wenn man 2 Fahrräder hatte, war kein Streit da. Die Gleichbehandlung der Kinder ist in dem Fall sehr wichtig. Ungleichbehandlung bringt Streit.
Ungleichbehandlung der Kinder bringt Streit. Das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, die Kinder genau gleich zu behandeln, da es ja 2 verschiedene Individuen sind. Josef Zimmermann, Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Erzbistum Köln, ist zu Gast in dieser Domradio-Beratung. Erstmal ganz herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
7 Geschwister?
Ja, einen Bruder.
Einen Bruder haben Sie, das heißt, Sie können mitreden und können nachvollziehen, was da eben gesagt wurde?
Ja, alles.
Also haben Sie sich auch früher um die Kleider gestritten?
Wir haben uns um die Kleider gestritten, wir haben uns darum gestritten, wir hatten ein Doppelbett, also das ausrangierte Ehebett mussten wir uns teilen und dann haben wir uns darum gestritten, wem noch die Ritze gehört. Das heißt, die Ritze war ja eigentlich die Mitte, eigentlich wäre das ja klar gewesen, aber wir haben uns gegenseitig damit provoziert, dass doch dann mal eine Hand oder ein Fuß drüber war. Das heißt, so haben wir unsere Verteilungskämpfe gemacht.
Gleichbehandlung seitens der Eltern ist wichtig, Ungleichbehandlung provoziert Streit, so kam es eben in der Umfrage raus. Können Sie das auch unterstreichen?
Na, da müssen wir erstmal definieren, was ist Gleichbehandlung? Worum geht es bei Gleichbehandlung? Vielleicht geht es besser um den Begriff Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit kann unterschiedlich sein. Gerecht kann sein, dass in bestimmten Situationen der eine Mensch mehr Aufmerksamkeit bekommt als der andere, weil es für die Entwicklung oder für die Problemlage, die jetzt mit dem Kind verbunden ist, notwendig ist. Gleichbehandlung im Sinne von jeder kriegt immer das Gleiche. Ist nicht sinnvoll, weil es A, sowieso von den Kindern unterschiedlich erlebt wird. Eltern können vielleicht sagen, wir geben doch das Gleiche. Die Kinder können es trotzdem unterschiedlich verstehen, sondern es geht darum zu lernen, mit ja die Ungleichheit anzuerkennen, die Differenzierung anzuerkennen und von Gerechtigkeit zu unterscheiden.
Wenn jetzt beide, wie eben in dem Beispiel, ein Fahrrad haben, dann ist das vielleicht ja natürlich auch irgendwann notwendig, weil vielleicht beide Kinder irgendwann mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Aber es gibt auch viele Dinge, wo ich denke, die sind dann eigentlich nur spannend, wenn der andere sie hat und man selber es nicht.
Genau, das war ja eben in der Umfrage das Lieblingstier, sagen wir das Kuscheltier. Dann kann vielleicht das eine Kind 5 Kuscheltiere haben und Eltern können denken, Mann, das hat doch sogar mehr als das andere Geschwisterkind oder als die anderen. Das heißt, es ist doch sogar übergleich behandelt worden. Das Kind kann aber trotzdem das Gefühl haben und den Eindruck haben, dieses eine Kuscheltier, was das Geschwister hat, ist 1000-mal mehr wert als das, was ich habe. Das heißt, da kommen Eltern auch in Konflikt und können es nicht gleich halten. Da geht es darum, ein Stück weit die Zuwendung, die ich in das andere hineindenke, auch haben zu wollen oder auch ganz einfach dem anderen etwas nicht gönnen zu wollen, für mich mal alleine haben zu wollen, das Lieblingstier, die Lieblingshose, die Skier, gut, da geht es dann ein bisschen was, in der Umfrage ging es ja da auch ein Stück weit um den Mangel, es gab nur ein paar, also da die Frage der Verteilungsgerechtigkeit, wer kann wie oft rankommen. Dann kann man versuchen, das mit Verträgen zu machen, wie eine Frau sagte.
Das fand ich sehr niedlich, ja.
Aber auch selbst, wenn wir Verträge machen, bleibt immer noch ein Gefühl davon, das mag jetzt vielleicht in Anführungsstrichen gerecht sein, die Zeit aufzuteilen, die Nutzungsintensität aufzuteilen. Und trotzdem bleibt es ja immer noch dabei, ich will auch mal Erster sein. Ich will auch mal was Besonderes haben.
Es ist auch nicht meins, wenn ich das mal ausgeliehen habe. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, da haben Sie recht. Aus welchen Gründen streiten Geschwister im Kleinkindalter? Auch da können Sie gut mitreden. Ihre Jungs sind schon ein bisschen größer jetzt, aber das haben Sie wahrscheinlich noch gut vor Augen.
Ja, da ging der Streit um Dinge, wo man sich als Eltern oder Erwachsener fragt, was ist denn das? Worum geht's denn da? Der Streit morgens, wer die Türe aufmacht zur Schule oder zum Kindergarten gehen. Der Streit darum, wessen Glas jetzt mehr gefüllt ist oder nicht, wobei für mich dann manchmal überhaupt kein Unterschied erkennbar war und auch die Meinung der Kinder völlig unterschiedlich waren. Also der Streit, der sich manchmal an Dingen entzündete, die mir nicht nachvollziehbar waren oder höchstens dann, wenn ich drüber nachdenke oder nachgedacht habe, feststellte, es geht nicht um dieses Objekt, sondern es geht um Zuwendung. Es geht um die Bestätigung, dann auch eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es geht um die Bestätigung, ja, manchmal sogar jetzt mehr geliebt zu sein. Die Provokation, hat der mich mehr lieb als mein Geschwisterkind. Ein Stück weit auf dem Hintergrund, dass wir auch als erwachsene Menschen geht es uns ja nicht anders, ein Stück weit unseren Selbstwert auch darüber definieren, wie viel Aufmerksamkeit wir von anderen Menschen bekommen. Irgendwann lernen wir als Erwachsene ja mehr oder weniger uns relativ gesichert zu fühlen und nicht dauernd Aufmerksamkeit heischen zu sein. Aber wenn Sie mal jetzt Showbiz und Talkshows und Deutschland sucht den Superstar und was es alles für Fernsehformate gibt, dann kriegen Sie mit, es ist doch bei vielen auch erwachsenen Menschen weiterhin so, dass das Selbstwertgefühl sehr über die Aufmerksamkeit der anderen Menschen gesteuert wird.
Wenn Geschwister sich also streiten aus solchen Gründen, wie ist es dann, wenn ein Einzelkind zu Hause am Frühstückstisch sitzt? Das kriegt ja die volle Aufmerksamkeit der Eltern vermutlich dann, muss nicht gegen einen Rivalen sozusagen ankämpfen. Fällt das da komplett weg oder richtet sich da dann auch dann eher vielleicht so ein Streit an die Eltern?
Das kann unter Umständen für dieses Kind sein, dass es dann sich unter Umständen einer Front stärker gegenüber fühlt, als Kinder, die Geschwister haben. Dass es sich stärker der elterlichen Front gegenüber fühlt, die immer einheitlich handeln, die immer in einer Stimme handeln und das Kind das Gefühl hat, ich hänge immer hinten dran und das Gefühl hat, ich komme da nie zwischen. Ich kann nicht auch mal besonders im Blick von Mutter oder besonders im Blick vom Vater sein. Geschwisterkinder haben da manchmal, wenn es gelungen ist, die Geschwisterbeziehung, manchmal dann eher die Chance, sich dann untereinander nochmal auch als Front gegen die Eltern zu verbinden. Das war ja bei der Umfrage, gut, da war der Außenfeind in Anführungsstrichen der Krieg, wo der ältere Herr ja sagte, wir mussten uns zusammenschließen, weil es gab eine Gefahr von außen, da ging es nicht mehr um Streit untereinander, um irgendwelche Kleinigkeiten, sondern wir mussten uns gegenseitig, wie hat er gesagt, am Fressen halten. Also ging es um die Existenz. Und auch das können Kinder erleben, ihren Eltern gegenüber nicht, weil die Eltern besonders böse sind oder besonders viel Mangel bei den Kindern verursachen, sondern bei Bestrafungen oder bei einfachen Sanktionen erleben wir immer wieder, die Kinder können sich gestritten haben wie die Kesselflicker, wenn die Eltern dann reinhauen, in Anführungsstrichen, schließen die Kinder sich in der Regel zusammen. Das ist für Geschwisterkinder ein Vorteil zu erleben. Ein Kind, was keine Geschwister hat, kann sich unter Umständen vielleicht einsamer fühlen, weil es keinen im Kinderzimmer hat, mit dem es dann so richtig über die Eltern schimpfen kann. Aber diese Kinder haben in Anführungsstrichen Geschwister in der Kindertagesstätte, in der Schule. Das heißt Freunde, Freundinnen, mit denen man sich auch gut gegen die Eltern zusammenschließen kann.
beziehungsweise mit denen man sich auch sicherlich das ein oder andere Mal richtig fetzen kann. Was steckt hinter Geschwisterstreit bei Kleinkindern und wie sollten sich Eltern verhalten? Darauf werden wir gleich kommen, damit man einfach mal auch einen Einblick hat. Ab welchem Alter können Kinder sowas schon selber regeln? Wo brauchen sie die Hilfestellung der Eltern noch? Inwieweit? Geschwisterstreit, das ist an der Tagesordnung in jeder normalen Familie. Wie sollen Eltern sich verhalten? Da haben sich bestimmt schon viele Mütter und Väter den Kopf darüber zerbrochen. Wie schafft man es also nicht ständig, in diese Schiedsrichterrolle gedrängt zu werden? Josef Zimmermann, Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Erzbistum Köln, ist zu Gast. Wie sollen sich Eltern denn verhalten? Frage ich jetzt einfach mal, wenn Kinder so im Kindergarten, Vorschulalter sich streiten.
Leider gibt es da noch keine Patentlösung. Ich glaube, wenn es die gäbe seitens der Erziehungswissenschaften, wären wir alle glücklicher oder zufriedener. Wir bleiben immer in der Ambivalenz, dass es immer wieder eine Abwägungssache ist. Wir können nicht sagen, bei der Situation muss auf jeden Fall rein und bei der Situation auf jeden Fall nicht. Bei Kindern im Vorschulalter, jetzt gehe ich mal von 3 bis 6 aus, würde ich erstmal vorschlagen, erstmal zuzuwarten. Das heißt, Kinder können sehr frühzeitig Konflikte miteinander regeln, beziehungsweise erstmal geht es darum, dass sie überhaupt einen Konflikt lernen dürfen. Also als wir als Eltern anerkennen, dass Kinder oder Geschwister Konflikte haben dürfen und diese Konflikte auch austragen dürfen und dass die auch Mittel zur Verfügung, sich zur Verfügung stellen, verbal mit Lautstärke und auch körperlich aggressiv, die ihnen auch erstmal zugestanden werden darf. Wir sind inzwischen, erlebe ich es mehr und mehr in der Kultur, wo teilweise auch die körperliche Auseinandersetzung, das Kräftemessen schon verpönt ist. Klar, wenn es um Verletzungen geht oder wenn der Altersabstand so gewaltig ist, dass einer seine Machtposition in einer üblen Form ausnutzt, dann muss man auf jeden Fall einschreiten. Dann ist aber auch eine Schräglage in der Familie bereits entstanden. In der Regel kommen Geschwister, finden die immer einen Punkt, rechtzeitig aufzuhören. So, wenn man den Eindruck hat, jetzt mal konkret, wenn man den Eindruck hat, okay, es geht um bestimmte Sachen, wie beispielsweise eben diese bestimmtes Spielzeug, was es nur einmal gibt, dann kann man Kinder, wenn die noch kleiner sind, anleiten, einen Kompromiss zu finden. Also wenn es um zeitliche Vereinbarung geht, wer kann wann damit spielen? Man kann schauen, gibt es eine Möglichkeit, gemeinsam damit zu spielen? Also den Kindern einen Rat zu geben. Ich würde immer versuchen, immer die Position des elterlichen Ratgebers einzunehmen. Sobald man in die Position des Richters geht oder des Entscheiders, so, jetzt du 5 Minuten, dann du 5 Minuten, werden mit Sicherheit beide Kinder sich ungerecht behandelt fühlen, weil keins der Kinder hatte die Motivation, sich zu streiten, um 5 Minuten zu kriegen. Beide hatten eine andere Motivation. Das heißt, es entsteht, wie es so schön heißt, für die Kinder keine Win-Win-Situation, sondern beide werden das Gefühl haben, ich habe verloren und werden dann den Ärger auf die Eltern richten. Das heißt, zu schauen, wie kann ich die Kinder beraten, worum geht es in dem Streit? Aha, du möchtest das haben, du möchtest das auch haben. Wie könnt ihr euch einigen? Könnt ihr überlegen, kann man damit gemeinsam spielen? Ich weiß es nicht. Erklärt mir mal das Spiel. Wie geht das?
Was ist, wenn dann einer sagt, nee, ich will das auf jeden Fall alleine und rückt nicht von dieser Meinung ab?
Dann wäre unter Umständen angesagt, Eltern sagen, das geht nicht. Es gibt nur eins. Das geht nicht. Da ist jetzt wichtig, einen Kompromiss zu finden. Und wenn dieses Kind dann permanent dabei bleibt und auch weiter in Streit geht, kann man schauen, ist das andere Kind kräftig genug, sich alleine dagegen zu behaupten, gegebenenfalls auch über noch weiter Aushandeln des Streits. Und man geht als Elternteil raus und sagt, da gibt es jetzt wohl keine Einigung. Gibt es jetzt weiter Streit? Also anzuerkennen, okay, die streiten weiter, wenn ich das Gefühl habe, die sind relativ paritätisch miteinander in ihren Waffen und auch die Kleineren haben ihre Waffen zur Verfügung, die machen das anders als die Größeren. Sich lieber erst wieder zurückzuziehen und nur dann, wenn der Punkt ist, zu sagen, jetzt wird es derart lautstark oder dauerhaft lautstark, dann zu sagen, dann packe ich das weg. Also dass beide nicht damit spielen können. Dann ist man zwar für den Moment der Außenfeind, aber dann können Geschwister A merken, wir sind gezwungen, einen Kompromiss zu finden, weil sonst hat keiner was von uns. Das Zweite ist, dass sie einen Vorteil dann erleben, dass sie sich zusammenschließen können gegen den bösen Vater, gegen die böse Mutter und darüber wieder auch den positiven Aspekt von Geschwister.
Also darüber finden sie wieder ein bisschen zueinander.
Darüber finden sie wieder etwas zusammen.
Sie haben eben gesagt, man kann sich auch bei den kleineren Kindern häufiger zurückziehen. Die regeln das alleine. Was aber, wenn Kinder dann ankommen und sagen, Mama, der hat aber, Papa, der hat aber angefangen, diese Geschichten?
Nicht drauf eingehen. Ignorieren. Und Auch wenn ein Kind kommt, der hat mich gehauen und guck, hier ist Aua und da ist ein Kratzer. Klar, den Kratzer verarzten, pusten oder je nachdem was ist oder dann Fürsorge zeigen für den Moment, aber nicht im Sinne von, oh, das ist ja wirklich böse von dem oder dahin gehen und bestrafen. Nur dann, wenn beide Kinder kommen und deutlich machen, dass sie einen Konflikt haben, den sie jetzt nicht gelöst haben und um Rat oder um Hilfe fragen, dann ja. Aber wenn, ja, wenn das ja, wenn ein Petzen ist, der hat das gemacht, ist man in einer verlorenen Situation. Weil egal wie man entscheidet, wird mindestens einer sich ungerecht behandelt fühlen, weil man kennt es ja aus dem Alltag. Dann kommt das eine Kind und sagt, der hat mich gehauen. Man wird vielleicht sauer, wenn man den Krach schon vorgehört hat, rauscht in das Kinderzimmer hinein. Der andere sagt, aber der hat vorher das und das gesagt. Leise, konntest du nicht hören. Dann hängt man schon in der Pattsituation und weiß doch gar nicht, was Hen und was Ei war. Deshalb eher sagen, nein, da kümmere ich mich nicht drum.
Ab welchem Alter würden Sie sagen, bis zu welchem Alter würden Sie sagen, brauchen Kinder diese Begleitung, um zum Beispiel zu so einem Kompromiss zu finden? Oder ab wann schaffen die auch sowas alleine?
Ein grober Fixwert wäre für mich die Einschulung. Also 7 Jahre. In der Regel, das Entwicklungsziel von Kindertagesstätte ist ja beispielsweise, dass Kinder sozial fit sind, in größeren Gruppen klarzukommen und auch mehr oder weniger selbstreguliert klarzukommen. Das ist das Hauptentwicklungsziel von Kindertagesstätte. Und Kinder entwickeln auch mit 6, 7 langsam mehr ein operatives und rationales Gedenken, sodass sie fähig werden, Kompromisse zu leisten. Und dann ist es auch notwendig, ihnen diese Fähigkeit auch zuzugestehen.
Warum Geschwister sich streiten und sich meistens trotzdem lieben, vor allen Dingen bei den kleineren Kindern. Darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Gleich in der 2. Stunde wollen wir aber dann auch mal auf die Erwachsenen schauen. Um 9:30 jetzt erstmal Aktuelles aus Welt und Kirche in den Domradio-Nachrichten. Kinder brüllen sich an, können auch grausam sein, hauen, schubsen sich, kratzen, beißen, treten. Warum tun Kinder so etwas, auch wenn sie es gar nicht vorgelebt bekommen? Es gibt immer wieder verzweifelte Eltern zum Beispiel von Kindergartenkindern, die sagen, warum zum Beispiel beißt mein Kind, warum reagiert das so? Josef Zimmermann, Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Erzbistum Köln. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Die Geschwisterbeziehung und wie Geschwister ihre Beziehung gestalten, kann sehr belastend sein fürs Familienklima. Also auch das, jetzt wenn wir es systemisch betrachten, das heißt als Familie, als Ganzheiten betrachten und nicht nur auf die einzelnen Personen als Entitäten gucken, sondern gucken, wie wirken die zusammen, gibt es einerseits in der Familie das Paar, also das Elternpaar und aber auch das Geschwisterpaar, was mit seiner Art, wie es mit dem Leben umgeht, eine gehörige Belastung, eine gehörige Freude, eine gehörige Anstrengung und auch eine gehörige Entlastung bedeuten kann, je nachdem, wie gerade jetzt die Phase ist.
Und je mehr Kinder dazukommen, dann wird das noch ein bisschen quirliger. Bei 3 Kindern kann es ja verschiedene Streits geben.
Ja, es kann sich aber auch wieder besser ausgleichen. Das Schwierige ist, man kann es nicht vorher wissen und man kann es nicht planen. Aber was kann man im Leben schon planen? Das ist, dann geht es eher darum, in dem Moment zu schauen, was ist jetzt für eine Konstellation und was sind meine Möglichkeiten, produktiv damit umzugehen. Die erste, vielleicht fürs Erste hilfreich, ist erstmal sich ja gedanklich darauf einzustellen, was Geschwisterschaft bedeutet. Nämlich, dass Geschwisterschaft mit vielen Gefühlen zu tun hat. Wir haben ja alle das Familienideal, auch was Paarbeziehungen angeht, dass wir harmonisch und ausgeglichen miteinander sein wollen. Wenn wir aber das Leben betrachten, wissen wir, Ausgeglichenheit ist ein Dauerziel, wo wir immer wieder kleinere Etappen machen, aber das ist keine grundlegende Lebensform. Dann gibt es nämlich in Langeweile oder später in eigentlich Tod. Da ist die absolute Ausgeglichenheit drin. Bei Geschwistern haben wir klar einerseits eine sehr intensive Nähe und Wärme, die möglich sein kann bei Geschwistern, gleichermaßen und nicht denkend, oh je, dann ist aber schon was schiefgegangen, gleichermaßen daneben stehend hohe Rivalität, auch Eifersucht, auch Neid. Das sind ganz normale menschliche Bedürfnisse und eine ganz normale menschliche Gefühle, kennen wir als Erwachsene ja auch und kennen wir auch, ohne dass in unserem Leben was schiefgelaufen sein muss. Ganz normale Gefühle. Wir kennen auch, dass zu Geschwistern gehört, Konflikte zu haben. Immer wenn wir mit Menschen nah sind, haben wir auch Konflikte. Sonst leben wir doch aneinander vorbei, wenn wir keinen Konflikt haben. Und das Letzte ist, sobald Menschen miteinander leben, gibt es sowas wie Machtstrukturen, Statusfragen. Das ältere Geschwister, das jüngere Geschwister. Da geht es nicht um gerecht oder um gleich oder nicht gleich, sondern es geht darum, dass natürlich ein älteres Kind mehr darf als ein jüngeres Kind. Ein 7-Jähriger, der darf dann vielleicht bis 8 Uhr aufbleiben oder bis 9 Uhr und der Dreijährige muss aber um 8 Uhr ins Bett gehen oder um 7:30. Das ist so. Daraus werden natürlich Konflikte erwachsen, daraus entsteht so etwas wie Neid, der darf schon, ich nicht, wo man als Elternteil es aber auch nicht falsch gleichmachend machen kann, im Sinne von, dann gehst du halt auch um 9 ins Bett, weil dann fühlt der andere sich ja nun ungerecht behandelt. Wichtig ist also anzuerkennen, diese Gefühle spielen alle eine Rolle und dem Kind erstmal anzuerkennen, ja, dass du neidisch und eifel, kann ich verstehen, das ist auch so, das ist auch blöd, dann da jetzt kleiner zu sein. Man kann als Trost geben und sagen, wenn du so alt bist, ist das auch so. Bringt einem kleinen Dreijährigen in dem Moment nicht viel. Es ist wichtig, eher sich selber zu sagen und ich werde das so halten. Das heißt, standfest zu bleiben als Elternteil.
Aber hauen, beißen, treten, das sind natürlich Dinge, die dann eben den Eltern deswegen Kopfschmerzen bereiten, weil ja natürlich dann auch andere Eltern vielleicht mit gewissen Forderungen oder Ängsten auf sie zukommen und sagen, ja, das geht nicht gut, wenn unsere Kinder zusammen spielen.
Ja, das ist das, was ich am Anfang meine. Ich finde, dass unsere Gesellschaft sich da mehr und mehr aggressionsgehemmt entwickelt. Jetzt nehme ich mal die Position von Advocatus Diaboli ein. Ich finde, dass Hauen, Beißen, Kratzen, Schlagen zum Kindsein dazugehört. Es gehört nicht mehr dazu, das mit 10 zu machen, aber mit 3, 4 und 5 gehört es dazu. Das ist ein Mittel der Durchsetzung. Und wir als Menschen haben peu à peu zu lernen, aber zu lernen und peu à peu, dass das nicht das Bleibende ist, dass das nicht das Einzige sein kann und dass das nicht das dauerhafte Mittel sein kann, aber dass das natürlich auch erstmal Ausdruck unserer Gefühle, Ausdruck unseres Wollens ist. Wenn ich noch nicht gut sprechen kann, wie will ich denn dann ausdrücken, was meine Gefühle sind? Drücke ich körperlich aus? Klar, es bedeutet trotzdem natürlich dann einzuschränken, einzugrenzen und gegebenenfalls das ein Kind zu schützen, aus in dem Moment die Situation zu beenden. Aber keinesfalls denken, oh je, Mine, schon gleich im Vorhinein in Pathologie zu denken, oh je, Mine, das wird später mal ein Schwerverbrecher. Da sind wir leider, das erlebe ich auch in Kindertagesstätten und Schulen, leider sehr schnell bei der Hand, da ein Problem hineinzudenken oder da jemanden als problematisch festzulegen, als problematischen Menschen und nicht zu sagen, im Moment ist das Verhalten problematisch, aber es ist ein Verhalten, Ausdruck von Gefühl und natürlich wird das eine andere Richtung finden können. Das heißt auch Zutrauen in Entwicklung.
Aber es macht ja auch was mit den Kindern. Wenn jetzt ein Kind von einem anderen häufiger vielleicht schon gehauen oder gebissen wurde, dann wird es sich vielleicht fernhalten.
Ja, das ist auch okay so. Das ist ja dann unter Umständen auch eine Lernerfahrung für das Kind, was so etwas eingeschränkt mit seinen Mitteln ist, zu merken, dass es da dauerhaft nicht mit weiterkommt. Wenn sich das verfestigt hat, also wenn es in Übergang geht, oh je, jetzt gerät jemand in die Rolle des Problemkindes, in Anführungsstrichen, braucht es natürlich Unterstützung von Erzieherinnen, von Eltern, von gegebenenfalls Lehrer, wie es lernen kann, anders Kompromisse zu schließen, beziehungsweise wie es lernen kann, anders einen Konflikt anzugehen, mal einen Kompromiss zu lösen, gegebenenfalls auch ein Vorbild zu geben oder eine Vorlage zu geben, gegebenenfalls auch andere Kinder zu motivieren, komm, dann komme ich mit, dann schaue ich mit euch beiden zusammen, wie ihr das anders machen könnt. Das heißt auch dem Kind, was in dem Moment als gehauen oder gebissen worden ist, zu unterstützen, sich zu behaupten. Auch das Kind ist, vielleicht möchte es gar nicht, vielleicht sogar gerne mit dem anderen Kind spielen. Das heißt, das aus dem Verkehr ziehen ist vielleicht erstmal sinnvoll, für den Moment zur Beruhigung sorgen, aber dann zu schauen, wie geht das wieder zusammen.
Das Schöne, was man auf jeden Fall erleben kann mit Kindern, die sind überhaupt nicht nachtragend. Wenn die sich gestritten haben, können sie danach, nach dem Hauen wie die Kesselflicker, gleich wieder wunderbar zusammenspielen. Das Schöne am Geschwistersein eben, dass sie sich trotzdem lieben, auch wenn sie sich streiten. Und wenn sie ein bisschen älter werden, so als Jugendliche, ändern sich natürlich auch die Streitthemen und darum geht's gleich. Wenn Geschwister älter werden, dann ändern sich auch die Streitthemen. Sprechen wir über die jugendlichen Geschwister. Was können die denn voneinander lernen, Josef Zimmermann?
Die können sehr gut voneinander lernen, wie man aus dem Haus kommen kann. Beispielsweise das Jüngere vom älteren Geschwister kann sehr gut lernen zu sehen, oh, wie setzt sich jemand durch? Wie schafft der sich schon Freiräume? Also da haben die Jüngeren es ja, das ist ja oft dass die Klage der Älteren, dass die Jüngeren teilweise überhaupt nichts mehr machen müssen, sondern das von den Eltern schon zugestanden kriegen, was sie selber mühsam erkämpft haben. Kann ich mich noch bei meinem Bruder erinnern, wie mühsam der sich erkämpft hat, mit 16 Moped haben zu dürfen und sich dann alleine auf den Weg zu machen. Als ich 16 geworden bin, 2,5 Jahre später, war es selbstverständlich, dass ich sein Moped übernehme. Der hat den Führerschein für Auto gemacht und es war selbstverständlich, dass ich das Moped übernehme. Das war kein Thema mehr bei meinen Eltern. So, aber ich als Jüngerer konnte sehen, wie geht der mit Konflikten um? Wie versucht er bei den Eltern was durchzusetzen? Womit fällt er auf die Schnauze und womit nicht? Also ich konnte daran eigene Strategien gut entwickeln. Die Älteren haben die Gelegenheit, haben die Chance, bei den Jüngeren nochmal oder im Spiel mit den Jüngeren nochmal Rückzugsmöglichkeiten zu finden. Kind sein zu dürfen, weil mit Altersgleichen, also wenn ich als 16-Jähriger mit Altersgleichen unterwegs bin, dann kann ich nicht mehr mit, dann kann ich keine Kleinkinderspiele mehr spielen und mich daran erfreuen. Dann darf ich nicht plötzlich nochmal eine Puppe auf den Arm nehmen oder ich darf nicht Freude an Mensch ärgerlich nicht zeigen oder an einem Kinderspiel oder einfach an einem Rollenspiel. Nehmen wir mal lieber ein Rollenspiel. Darf ich keine Freude zeigen, weil dann bin ich ja höchst uncool. Wenn ich zu Hause Geschwister habe, also in einem geschützten Ort, vielleicht auch ganz kleine, vielleicht sogar einen 3-4-Jährigen, also einen Nachzügling, dann kann ich mit Freude diese Kindheit selber auch nochmal erleben, ohne dass ich von anderen schräg beguckt werde.
Ist das dann nicht auch noch ein Unterschied zwischen Jungs und Mädchen?
Nee. Also meine Erfahrung ist, dass es nicht ist. Das kommt auf die Frage des geschützten Raumes an und es kommt natürlich dann sehr darauf an, wie die Eltern als Vorbild sind, wie die Männlichkeit und Weiblichkeit in ihren Ausprägungen zeigen. Da gucken Kinder natürlich besonders drauf, wie wird Männlichkeit, Weiblichkeit bei den Eltern vorgelebt. Ist jetzt wieder ein eigenes Thema. Mhm. Aber die Jüngeren können, wenn man es schön sagt, ohne dass das jetzt als problematischer Begriff genommen wird, können sich sehr gut regressiv zeigen, die Eltern. Können mit den kleineren spielen und darüber auch nochmal ja, Kindheitsgefühle nochmal nachholen, bevor sie wieder in die wilde Welt nach draußen gehen, wo sie sich gegen 16-Jährige mit schickem Gel im Haar und coolen Sprüchen behaupten.
Also Geschwister können viel voneinander lernen und wenn sie streiten, dann sind natürlich die Eltern oft einfach belastet, weil sie es anstrengend finden, weil sie es gerade nicht gerne hören wollen, weil es natürlich was anderes ist als Harmonie. Aber warum ist jeder Streit zwischen Geschwistern auch ein Gewinn in der Regel?
Weil wir lernen können, oder jetzt nehme ich mal eine Grundlage von Geschwister ist ja, wir haben da mit einem Menschen zu tun und müssen auf Teufel komm heraus mit dem klarkommen und zwar mit einem Menschen, den wir uns nicht ausgesucht haben. Das ist ja das Schicksal von Geschwistern. Ist ja auch das Schicksal von Kindern mit ihren Eltern. Und da ist Streit so lebensnotwendig, über den Streit zu lernen, mit jemandem auszukommen, auch in der schwierigen Situation mit jemandem auszukommen, den ich vielleicht in dem Moment nicht liebe, den ich nicht gewählt habe, aber dauerhaft mit dem auszukommen. Und das geht nur über Streit. Und über Streit lerne ich sowas wie Differenzierung, dass Dinge unterschiedlich sind, dass es mal gelingt, mal weniger gelingt, dass man Kompromisse finden muss, dass die Sichtweisen unterschiedlich sind, vielleicht dann auch nicht zusammenkommen und ich das aushalten muss. Das ist eine Lernerfahrung fürs Leben, weil auch im Leben, wenn es denn nicht harmonisch ist, und das ist es nicht, müssen wir immer damit leben, dass es Differenzen gibt. Differenzierungen und ein anderes Wort für Streit ist ja eine Differenz haben. Und zu erleben, dass das lebensnotwendig ist.
Sie haben aber eben auch davon gesprochen, die sich in dem Moment nicht lieben. Ist es nicht so, dass Geschwister sich vielleicht von Beginn an ihres Lebens schon im Grunde genommen lieben?
Ich gehe davon aus, dass Kinder von vornherein ihre Bindungssehnsüchte oder ihr Bindungsrepertoire, das heißt sich an einen Menschen zu binden, nicht nur auf Eltern richten von Anfang des Lebens, sondern auch auf bestehende Geschwister. Da würde ich davon ausgehen, dass das immer eine Grundlage ist und sein kann. Wenn es sowas wie Kain und Abel gibt, mag ich gleich gerne mehr sagen, dann gehe ich davon aus, dass es dysfunktionale Familien waren, die dazu geführt haben. Das heißt, dass ein Streit, eine Differenz dauerhaft entglitten ist und hin zu Tod und Vernichtung geführt hat. Das ist bei Kindern nicht angelegt.
Das heißt, bei Kain und Abel, sagen Sie es ruhig kurz, da ging es natürlich
bei Kain und Abel ging es darum, dass da die Elternfigur, das heißt der Gott, sich falsch verhalten hat. Er hat offensichtlich wirklich höchst ungerecht gehandelt, hat einen bevorzugt. Und das ist dysfunktional. Das ist eine derart narzisstische Kränkung für jeden Menschen zu sehen, ich werde komplett abgelehnt mit dem, was ich zu geben habe, werde ich komplett abgelehnt. Und das andere, der neben mir stehend, wird komplett angenommen und kriegt die völlige Gunst und wird in den Himmel gehoben, in Anführungsstrichen. Das ist eine Ungerechtigkeit, die Geschwister auseinandertreibt. Und dann solche Gefühle von Neid und Eifersucht, die normal sind, in eine Dimension bringen, sodass es im dauerhaften Hass und auch Vernichtungswunsch und Vernichtungshandeln überführt.
Ich gehe mal davon aus, dass viele Eltern es versuchen, ihre Kinder gleich berechtigt zu behandeln. Nichtsdestotrotz ist das sicherlich schwierig, weil Sie eben schon gesagt haben, da gibt es einfach auch den unterschiedlichen Blickwinkel der Kinder. Wenn Geschwister dann noch älter werden, wenn sie erwachsen werden, dann trennen sich auch manchmal ihre Wege. Die intensive Zeit im Elternhaus ist aber vielen schon noch lange im Gedächtnis und wir wollen über ältere Geschwister dann gleich sprechen in der zweiten Sendestunde der Domradio Beratung.
Domradio. Himmlische Hits.
In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt dein Schicksal seinen Lauf, erlischt irgendwo ein Stern, scheint das Glück unendlich fern, werden Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen, werden Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört. Und irgendwo wird's gerade Sommer und anderswo schon Herbst. Und Menschen glauben fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühl ich, dass du gerade hier bist, in diesem Moment. In diesem Moment schließen Augen sich für immer.
Ich habe hier ein Buch vor mir liegen von Horst Petri, Geschwister, Liebe und Rivalität, die längste Beziehung unseres Lebens. Da geht es auch darum, wie erwachsene Geschwister miteinander auskommen, miteinander klarkommen. Wenn Geschwister erwachsen werden, dann ist diese intensive Zeit im Elternhaus vorbei und dann gibt es ganz unterschiedliche Wege. Die einen, die gehen einfach geografisch weit auseinander, vielleicht aus beruflichen Gründen. Andere wohnen noch in der Nähe, haben trotzdem nicht viel miteinander zu tun. Und es gibt auch die Geschwister, die noch nah zusammenleben und zum Beispiel zusammen in die Studenten-WG ziehen. Die Geschwisterbeziehung, welche Bedeutung hat die, wenn wir älter werden und wenn wir uns aus dem Elternhaus ablösen? Darüber möchte ich sprechen mit Josef Zimmermann, Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Erzbistum Köln. Wie sieht das aus, diese erste Ablösung aus dem Elternhaus, wenn die Geschwister vielleicht in verschiedene Himmelsrichtungen oder eben zusammen in die Studenten-WG gehen? Wie beeinflussen Geschwister uns bei dieser Ablösung, bei diesem Schritt ins eigene Leben?
Sehr groß, genauso wie uns die Elternbeziehung beeinflusst. Das sind beides, die Geschwisterbeziehung und die Elternbeziehung sind die intensiv prägendsten Beziehungen. Später kommen Freundschaftsbeziehungen peu à peu dazu oder die eigene Partnerschaft, die Ehe, die Beziehung zu der Mutter oder zum Vater meiner Kinder. Aber die sind die Elternbeziehung, Geschwister, und die ist urgründig. Die habe ich von Anfang an. Wie gesagt, ist die zeitlich längste und ausgedehnte. Die ist schicksalsbezogen. Ich kann mir alles andere aussuchen. Manchmal erlebe ich dann allerdings auch mein blaues Wunder, dass das, was ich mir ausgesucht habe, doch irgendwie anders ist, als ich mir gedacht habe. Und genauso wie ich mich von Eltern ablösen muss, vielleicht kann man das auch anders sagen, ich habe mich von meiner Herkunft abzulösen, eigene Wege zu finden, von meiner Familie abzulösen, eigene Wege. Da gehören Geschwister natürlich mit dazu, sodass beides möglich ist. Ich kann die Ablösung sehr sanft gestalten, insofern, dass sich Geschwister gemeinsam von dem Elternhaus ablösen. Genauso ist es möglich, dass Geschwister sich einzeln und sehr intensiv ablösen, jedenfalls auch nochmal über Streit, auch nochmal über eine Auseinandersetzung, die gegen Ende der Jugendzeit läuft. Und dann eigene Wege suchen, ihre eigene Identität aufbauen. Und da ist es wichtig, genauso wie Eltern aushalten müssen, dass ein Kind geht und dass, wenn ein Kind vielleicht das auch konflikthaft macht, das nicht mit Entzweiung zu verwechseln, sondern zu sagen, das ist eine notwendige Distanzierung, dass es genauso für Geschwister auch sein kann. Eltern haben ja immer Angst, dass Geschwister Streit kriegen, besonders dass ein Streit bleibt. Meistens dann die große Angst, was ist, wenn wir tot sind, streiten die sich dann übers Erbe, fällt dann die Familie auseinander. Das ist ja eine Sorge, die Eltern haben, oder umgekehrt den Appell an die Kinder, bitte vertragt euch. Da ist es wichtig, sich zu sagen als Elternteil, die Distanzierung vom Geschwister gehört genauso dazu wie die Distanzierung von uns. und auszuhalten, dass dann auch eine Zeit lang vielleicht Funkstille ist oder man sich zu den üblichen, nur zu den Festen trifft. Geburtstage, der übliche Weihnachtsbesuch, Osterbesuch oder was es so im Jahr in Jubiläen gibt. Und dass das für eine Zeit lang vielleicht sogar für diese Geschwister ein angemessenes Verhalten sein kann und was nichts darüber sagt, ob die sich mögen, lieben oder wie die zueinander stehen.
Negative Gefühle zu haben heißt ja auch nicht, dass man sich gleich entzweit. Also negative Gefühle gegenüber Geschwistern zu haben, halten Sie für legitim?
Ja, genauso wie ich auch negative Gefühle zu dem Menschen haben kann, den ich gleichzeitig sehr liebe. Die Liebe in purer Form, unlegiert, gibt es nicht, weil es braucht eine Differenzierung, Licht und Schatten. Also das sind ja das, was wir ja dann immer benennen. Und es gibt auch Phasen darin, beispielsweise bei Geschwisterschaft, das ist in dem Buch, das Sie genannt haben, von Herrn Petri beschrieben, der benennt drei Phasen, ich würde es auf vier bringen, um das nochmal zu differenzieren, unterzufinden. Die erste Phase kann man die Phase der Intimität nennen. Das heißt, gelingt Geschwisterbeziehung, erleben die Geschwister den jeweils anderen Part, das Geschwisterkind, als Bindungsmensch, als Menschen, der zu meinem Leben dazugehört, egal ob ich mich mit dem streite oder nicht, wissend, der gehört zu meinem Leben. Dann in der Zeit der Ablösung, da geht es um die Distanz. Das heißt, eigene Wege, eigene Identität. Und das kann ich vielleicht nicht, indem ich mich mit allen weiter zugehörig erlebe. Das geht nicht. Ich muss mich differenzieren. Dann die nächste Phase ist dann die des mittleren Erwachsenenalters. Da ist es häufig so, oder wenn es gelungen ist, auch über die Distanz hinweg, dann vielleicht um die gemeinsame Sorge um die Eltern, um das Erleben von Verlusten. Die Eltern sterben, ein anderer Elternteil ist pflegebedürftig, es muss der Haushalt vielleicht abgewickelt werden und so weiter. Darüber dann plötzlich eine Kameradschaft zu erleben oder ein gemeinsames Pflichtgefühl, was an die Intimität wieder anschließt und was vielleicht 20 Jahre lang gar nicht war, weil man doch sehr getrennte Wege gegangen ist. Und dann oftmals dann, die letzte Phase, in der Phase, wo die eigenen Todesfälle einen umkreisen, also im Alter, 60, 70 Jahre alt, mit eigenen Verlusten zu tun haben, also aus dem Beruf auszuscheiden, vielleicht auch aus der Bewährungsnotwendigkeit auszuscheiden, dann oftmals sich zu dem Urgrund wieder hinzubewegen und plötzlich mehr Aktionen mit den Geschwistern wieder zu machen. Ich fand das sehr faszinierend bei meinem Vater zu erleben, dass nach seiner Berentung der plötzlich wieder ganz viel Zeit mit seinen Geschwistern zugebracht hat, was vorher mehr auf paar Familienfeste begrenzt war, jahrzehntelang. Und sogar auch zu Versöhnungen zu kommen, zu gemeinsamen Aufarbeitungen von Resten aus der Familie, die noch vielleicht zwiespältig übrig geblieben sind. Das ist dann die letzte Phase, wo man sich gewissermaßen der Familie wieder verbunden fühlt, der Herkunft verbunden fühlt.
Die oftmals verborgene Liebe zwischen Geschwistern kann man neu entdecken, das sagt Horst Petri in diesem Buch, was vorliegt. Ja, ist das so, diese Richtung, was Sie sagen?
Ja, er hat das sehr sinnlich beschrieben. An manchen Stellen mir ein bisschen zu harmonisch, also mir wird da die Intimität manchmal zu stark betont, weil es ja auch bleibt, dass aber auch trotzdem ja Kinder oder Geschwisterkinder in Distanz bleiben und die können sich dann manchmal nicht wiederfinden oder können unter Umständen das, was sie leben, defizitär erleben, wenn die Intimität zu stark betont wird. Auch über die Differenzierung kann man trotzdem für sich die Verbindung leben, auch wenn man sie vielleicht miteinander nicht gut ausleben kann, kann man sie trotzdem für sich im Herz tragen.
Über diese dritte und vierte Phase werden wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Die eine Geschichte war die, zu sagen, was ist, wenn ein Elternteil zum Beispiel zum Pflegefall wird oder wenn jemand stirbt. Da kann es auch natürlich Vorteile haben, wenn man Geschwister hat. Anfallende Dinge können sich vielleicht auf mehrere Schultern verteilen und man kann sich wieder auf seine gemeinsame Herkunft besinnen. Darum geht es gleich. Wenn ein Elternteil zum Pflegefall wird oder stirbt, dann kann es Vorteile haben, wenn man Geschwister hat. Da können sich anfallende Dinge auf mehrere Schultern verteilen, wenn denn auch wirklich alle mitmachen. Und auch der Austausch darüber, der kann vielleicht helfen. Wenn Eltern sterben, ist es schön, nachher Menschen zu haben, mit denen man ja über die Kindheit noch sprechen kann, mit denen man eine gemeinsame Geschichte hat. Dennoch läuft das nicht immer unbedingt harmonisch ab, wenn es zum Beispiel darum geht, Eltern zu pflegen. Da ist es ja auch nicht immer möglich, für alle gleichermaßen da zu sein, weil heutzutage unsere Wege weit in die Welt hineingehen, die Menschen auf anderen Kontinenten leben und da vielleicht auch einfach gar nicht in der Nähe des Elternhauses mehr sind. Josef Zimmermann ist unser Gesprächspartner hier in der Sadom-Radio-Beratung. Was ist denn das Übliche heute, wenn Eltern zu einem Pflegefall werden? Kann man irgendwas sagen, was allgemeingültig wäre oder geht das schon gar nicht mehr?
Bezogen auf Geschwister allgemeingültig wäre, ist, dass es ich drücke mal so, dass es von Vorteil ist, wenn sich Geschwister dann an ihre Zeit, auf ihre Zeit der Intimität, die sie mal hatten, also der Kameradschaft, die möglich war als Geschwisterkind in Kindheitstagen, besinnen können. Beziehungsweise wenn sie da aus in sich gesetzten Gefühlen greifen können. Neben dem, was an Neid, Eifersucht, Rivalität da gewesen ist, dass jeder seine Position im Leben gefunden hat und nicht mehr neidisch darauf sein muss, dass jemand anders vielleicht was Besseres oder anderes hat. Das heißt, ich zur reifen Person geworden bin mit 35, 40, 45. Ich sagen kann, das habe ich, das muss ich nicht mehr über meine Geschwister definieren und ich dann den Blick frei habe auf das, was miteinander gelungen war. Und wenn es auch nur gelungen ist, sich gemeinsam gut gegen die Eltern zusammenzuschließen, im Streitfall den Eltern gegenüber, um dann die Herausforderung mit den alten oder pflegebedürftigen Eltern gut umzugehen. Und dann taucht natürlich unter Umständen nochmal die Frage der Verteilungsgerechtigkeit auf. Wenn Geschwister darauf zurückgreifen können, dass sie erlebt haben, dass sie gemeinsam gute Zeiten miteinander hatten und die Eltern ihnen das auch zugestehen konnten, dann werden die auch über dieses Thema Verteilungsgerechtigkeit gut miteinander sprechen können und nicht sagen, ja, wenn du in Amerika lebst, Pech gehabt, trotzdem musst du alle 14 Tage kommen. Dann wird einem das nicht in den Sinn kommen. Und der in Amerika lebt, wird sich überlegen, dass er vielleicht einen Urlaub dann dort an diesen Ort macht. Dann hat er nicht den tollen vielleicht Mauritius-Urlaub, sondern im Sauerland, wo die alten Eltern leben oder der Pflegeeltern leben. Und dann für den Geschwisterteil, der vielleicht im Alltag mehr da ist, für 3 Wochen Urlaub sorgt. Das heißt, Geschwister werden dann, als vorausgesetzt, sie sind reife Persönlichkeiten geworden. Reif heißt, ich habe mich distanziert von meiner Herkunftsfamilie, habe ein eigenes Leben aufbauen können und kann dann mit einer gewissen Milde auf das, was vorher war, blicken, auf das, was gut war, blicken können. Dann wird das gelingen. Die Kameradschaft ist Geschwistern eigentlich in die Wiege gelegt. Und die wird dann, wenn es um Not geht, ganz am Anfang war ja noch der Wortbeitrag als Geschwister, wir mussten uns ums gemeinsame Fressen in Kriegszeiten kümmern. Da war die Kameradschaft, die Loyalität hoch ausgeprägt in Not. Eine ähnliche Not ist, wenn die Eltern sterben und ich mich gut um die Eltern kümmern möchte. Dann kann diese Kameradschaft wiederbelebt werden.
Was, wenn das nicht passiert? Das ist sicherlich auch schwierig. Wenn dann eben eine Ungleichheit entsteht in dem Maße, dass einer sagt, warum mache ich jetzt hier alles und die anderen nichts?
Dann wird's bitter. Dann wird's bitter, wenn ich entweder tatsächlich, wobei das ja wieder eine Wahrnehmungsfrage ist, wie bei kleineren Kindern, wer kriegt mehr, wer kriegt weniger, wer hat denn hier das Richtige und wer hat das Falsche bekommen. Wenn ich in dieser Wahrnehmung bleibe, schließe ich die anderen Geschwister dauerhaft aus. Oder wenn die anderen Geschwister sich tatsächlich in einem ungerecht verhalten, das heißt nicht auf den Gedanken kommen, mal für eine Entlastung zu sorgen, wird es bitter und es wird eine Entzweiung, die aus meiner Sicht dann wahrscheinlich vorher schon gewesen ist, sich weiter vertiefen. Und das, was im Alter möglich ist, nämlich sich über die eigene Herkunft wieder gut zu versichern, wenn plötzlich die Todesfälle auf meiner Generation näher rücken und es mir doch wichtig ist zu wissen, oh, aber ich stehe nicht alleine in meiner Generation, sondern ich habe noch Geschwister, wo es natürlich auch bitter ist, wenn die peu à peu sterben, aber erstmal habe ich die, ich bin nicht der Letzte meiner Generation und nach mir kommen nur meine Kinder oder vielleicht noch nicht mal diese, mich mit denen zu vergewissern und gegebenenfalls sogar auch über unser Elternhaus sprechen zu können, über da, wie wir geworden sind, wie wir unterschiedliche Dinge erlebt haben, was sehr tröstlich sein kann und nochmal einen neuen Reichtum geben kann. Wenn das über die Entzweigung nicht gelingt, ist mir auch ein Stück weit genommen. In Beratungen oder Therapien wird manchmal auch erwachsenen Menschen mit 50, 60, wo es nochmal die Frage der Lebenskrise oder Lebensbilanz vielleicht eine Rolle spielt, sogar manchmal empfohlen, sich mit Geschwistern zu treffen und sich die unterschiedlichen Wahrnehmungen auszutauschen, um vielleicht nochmal ein verändertes, vielleicht versöhnlicheres Bild von Elternhaus, von Herkunft zu gewinnen.
Das sagt Josef Zimmermann, der Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle hier im Erzbistum Köln. Wenn Geschwister sich streiten, darüber sprechen wir. Und wir wollen gleich darüber sprechen, was passiert, wenn Geschwister sich tatsächlich entzweien. Was ist, wenn Geschwister sich wirklich verlieren? Im Kleinkindalter, da streiten sie sich und vertragen sich hinterher wieder. Das ist das Normale. Geschwister sind in der Regel nicht nachtragend und wissen einfach auch, was sie voneinander Positives haben. Aber im Erwachsenenalter ist das auch manchmal anders. Da gibt es auch die Geschwister, die sich entzweien und die dann wirklich keinen Kontakt mehr zueinander haben. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Josef Zimmermann, Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Erzbistum Köln. Wenn Geschwister sich entzweien, ist es natürlich ganz was anderes als bei einer Trennung, bei einer Scheidung eines Paares, weil es manchmal gar keine direkten Auswirkungen auf den Alltag hat.
Ja, und auch weil einen Menschen, den ich im Erwachsenenalter kennenlerne, lieben gelernt habe, mich von diesem Menschen trenne, den werde ich, erst recht, wenn ich Kinder mit diesem Menschen habe, auch noch eine Zeit lang eine lange Zeit im Herzen tragen, mehr oder weniger schwarz oder grau oder vielleicht irgendwann mal auch wieder mit freundlicheren Farben beseelt. Wenn ich von einem Geschwisterkind kann ich mich nicht trennen. Das habe ich mein Leben lang, bis zum Tod, manchmal auch über den Tod hinaus. Ich habe es zumindest innerlich repräsentiert, weil ich meine gesamte Kindheit damit zugebracht habe, auch mit den Prägungen in der guten und schlechten Form, die ich erlitten oder erlebt habe oder auch gegebenenfalls zugefügt habe. Die Entzweiung, also das Misslingen, kennen wir beispielsweise auch in Mythen und auch biblischen Geschichten. Die sind voll davon. Also im Mythos Romus und Remus, da bringt der eine den anderen um, Kain und Abel bringt der eine den anderen um. Bei Urteil des Paares, also die Geschwister, die herausfinden wollen, wer ist die Schönste im ganzen Land, Aphrodite, Hera, Athene. Da geht es auch um Geschwisterneid, Eifersucht. Auch da führt es nachher zu einem Krieg, das heißt zu einer Vernichtung des geliebten anderen oder des nicht geliebten anderen. Nur was da durchgehend bezeichnend ist, nehmen wir mal Esau und Jakob als ein Beispiel, auch für Entzweiung. Was durchgehend bezeichnend ist, dass diese Geschwister die ihnen grundlegende Intimität, die sie eigentlich entwickeln können, nicht entwickeln konnten, weil bereits in der Familie eine dysfunktionale Struktur geherrscht hat. Konkret, Isaac und Rebekka waren sich nicht grün miteinander.
Yes. Die Eltern also von Jakob und Esau.
Psychologisch betrachtet würde ich denken, die hatten bereits eine kräftige Entzweiung miteinander und die haben die übertragen auf ihre Kinder, indem nämlich Rebekka sich den einen genommen hat als Vertrauten, um ihrem Mann eins einzuschenken und den Geliebten des Vaters auszubooten. Das heißt, die Eltern haben extrem unfürsorglich gehandelt, sodass die Geschwister, Esau und Jakob, in diese Spur geraten sind. Wenn sich das jetzt im normalen menschlichen Leben, von diesen Mythen abgehend, im normalen menschlichen Leben zeigt, ist es immer noch mit der Hoffnung verbunden, dass Geschwister auch zu einem späteren Zeitpunkt, meistens dann, wenn die Eltern vielleicht tot sind oder sich das Erbe etwas gesetzt hat, wieder zu einer Versöhnung kommen. Das gibt es dann immer mal wieder. Ich bin dann manchmal überrascht, wie nach 20, 30 Jahren der Funkstille Geschwister sich plötzlich wiederfinden, nach eigentlich dann im Angesicht des eigenen Alters, eigentlich im Angesicht der eigenen Endlichkeit, sich versuchen rückzuversichern. Oftmals gelingt es, manchmal bleibt es aber entzweit.
Aber das Erbe kann natürlich eben genau auch ein Punkt sein, wo Geschwister sich entzweien können. Wenn Geschwister erben, was passiert dann? Wir haben mal Menschen auf der Straße befragt.
Ja, ich denke schon. Das sieht man nicht ein, dass der jetzt alles haben soll und der andere leer ausgeht. Aber dafür gibt es ja unsere Juristen.
Weiß ich aus der Familie. Das ist so, dass sie bis zu ihrem Tod nicht mehr miteinander gesprochen haben. Die Eltern haben es so gemacht und so soll es auch bestehen bleiben, obwohl zwischen dem Testamentsbeschluss und der Ausführung dann 25 Jahre lagen und die Zeiten sich sehr geändert haben.
Ja, auf jeden Fall. Geschwister, die im Anfang ganz nett zusammen waren und nachher, also ich kenne welche in der Familie, die haben sich verkracht.
So aus der Verwandtschaft, denke ich mal, die kriegen sich dann in die Haare. Weil es nicht aufzuteilen ist, dann muss man sich irgendwo hinterher darauf einigen, muss das dann verkaufen und dann wird meistens dann das Geld aufgeteilt.
Ja, mein Vater und seine Schwester, die haben sich verkracht. Mein Vater hat mehr gekriegt in dem Sinne als meine Schwester. Seitdem reden sie auch nicht mehr miteinander.
Jeder glaubt, er würde von seinem eigenen Bruder, von der Schwester irgendwie auf ein Glatteis geführt. Kommt fast immer vor. Das ist eine Seltenheit, wenn kein Streit durch ein Erbe entsteht.
Aber warum ist das so? Ich habe eben schon gesagt, dass Kinder sich nach einem Streit wieder vertragen. Erwachsene Geschwister können anscheinend nicht so gut verzeihen und vor allen Dingen, wenn es ums Geld geht.
Ja, wenn es ums Geld geht, ein Widerspruch, ich meine, bei der letzten Aussage, das ist, dass das fast der Regelfall sei, dass es um Erbestreit gibt. Das erlebe ich in Beratungen nicht oder auch in Familiengeschichten im privaten Bereich nicht. Es ist doch eher die Ausnahme, dass es eine dauerhafte Entzweiung gibt. Es gibt vielleicht Missstimmung, es gibt Ärgernisse, wie im Kindheitsalter auch, wo dann wieder versucht wird, einen Kompromiss zu finden oder selber es auszuhalten, dass man sich vielleicht dann nicht gerecht entlohnt fühlt von den Eltern. Aber dass es dauerhaft zu Entzweigung führt, ist doch eher die Ausnahme. Meistens werden da alte Geschichten aufgewärmt. Meistens geht es nicht um die 1.000, 10.000, 20.000 Euro im Vordergrund natürlich. Aber in der Regel steht es auch da wieder, der hatte auch schon früher, der hat die Eltern beeinflusst. Die Eltern haben immer schon den oder die bevorzugt lieber gehabt. Das heißt, dass die Fehler von früher einem wieder ins Bewusstsein kommen, oftmals dann durch Ungeschicklichkeit oder mangelnde Reflexion der Eltern, je nachdem wie sie ihr Erbe aufgeteilt haben, gefördert. Vielleicht tatsächlich wie Rebecca und Isaac auch eine Ungerechtigkeit einfach weitergetrieben haben und sich nicht selber besonnen haben und festgestellt haben, Moment mal, wir müssen unsere Kinder zwar unterschiedlich behandeln, aber gerecht. Das heißt, je nach eigenen Bedürfnissen der Kinder und das eine so fördern, das andere so fördern, dass jeder etwas bekommt. Das sind oftmals tatsächlich offene Rechnungen, die dann übers Erbe versucht werden zu begleichen. Manchmal besinnen sich die Geschwister als dann älter werdende darüber, dass es mit dem Erbe eigentlich dann nicht zu einem guten Ausgleich gekommen ist und über das Erbe sowas wie Nähe, Bindung sowieso nicht geregelt werden kann.
Heißt das denn, dass dass die Geschwister dann wieder in diese Kinderrolle reingehen und sagen, da haben Mama und Papa dir aber mehr gegeben, dabei hätte mir doch das Gleiche zugestanden, also dass sie eigentlich eher wieder innerlich zurückgehen in diese Rolle von früher und sich von den Eltern, mit denen man dann aber ja nicht mehr reden kann, falsch behandelt fühlen?
In der Regel wird dieser alte Konflikt wachgerufen, also ein schwelender Konflikt wachgerufen, der nicht zu einer Versöhnung kommen kann. Der Konflikt wird entweder der eigentlich mit den Eltern war im Sinne von, ich habe mich von euch eigentlich immer benachteiligt gefühlt, kann nicht mehr mit den Eltern ausgeglichen werden, nicht mehr besprochen werden, auch nicht mehr zum Vorwurf oder zu einer Art von Versöhnung kommen, also wird es auf Geschwister übertragen. Unter Umständen auch ein schwelender Konflikt mit dem Geschwister wird weiter betrieben. Und wenn ich die Reife erlangt habe, über die eigene Ablösung von zu Hause mit zu sagen, ich habe mir hier etwas aufgebaut, ich habe eine Identität entwickelt, worüber ich meinen Selbstwert mehr oder weniger alleine bestimme und nicht mehr darüber, was Mama und Papa mir damals gegeben oder nicht gegeben haben, was der Geschwisterteil mir zugefügt hat oder nicht zugefügt hat, mir vorenthalten hat und so weiter. Wenn ich zu dieser eigenen Werthaltung komme, kann ich in der Regel auch etwas, was man vielleicht als ungerecht betrachten könnte, hinwegsehen und sagen, ist das jetzt für mein Leben relevant, dass da jetzt mehr oder weniger ist? Ich habe doch meins.
Das heißt, es kann einem gelingen, wenn man genügend Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein hat, darüber hinwegzusehen. Also
wenn man auf den Wert kommt und sagt, was ist mir jetzt wichtiger, den Streit um die Penunzen oder ein Kompromiss oder ein Aushalten der Differenz, auch wenn sie mir ungerecht, ein Aushalten der Differenz mit dem höheren Wert, ich möchte mich darüber nicht zerstreiten. Vielleicht werde ich mit meinem Geschwisterteil nicht jetzt zu einer Harmonie kommen, zu einer tollen Aussöhnung, aber ich möchte nicht in Zerfleischung und Hass gehen, sondern wir halten es, sagen wir mal, vielleicht auf einer formalen Ebene, dass wir freundlich, respektvoll miteinander umgehen.
Wie kann Versöhnung gelingen? Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Zum Abschluss unserer Sendung, in der wir über Geschwisterstreit gesprochen haben und warum die meisten Geschwister sich dann trotzdem wiederfinden und lieben. Darum geht es gleich noch. Katz und Maus. Warum Geschwister streiten und sich trotzdem lieben? Heute unser Thema in der Domradio-Beratung. Geschwister streiten sich. Wir haben eben darüber gesprochen. Viele versöhnen sich, aber manchmal misslingt das auch. Manchmal ist es dann eben so, dass die Rivalität größer ist. Aber das Fazit ist doch, dass sich viele Geschwister trotzdem eigentlich im Grunde genommen lieben und dass sie einfach eine gemeinsame Geschichte mit sich tragen. Josef Zimmermann ist Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Erzbistum Köln. Was können Sie uns als Fazit mit auf den Weg geben?
Die stärkende Kraft der Märchen. Ich sag's mal so. Wir hatten ja eben, habe ich auf Mythen oder biblische Geschichten Bezug genommen, die ja, fast mehr die misslungenen Beziehungen beschreiben. Wobei Josef und seine Brüder beschreiben ja am Ende auch wieder die Versöhnung. Aber wenn wir eben hatten, Esau und Jakob oder die ganzen griechischen oder römische Mythologie beschreibt ja sehr stark das Misslungen, eigentlich aufgrund einer misslungenen Familienstruktur. Und in den Märchen der Brüder Grimm finden wir das genaue Gegenteil. Ob jetzt Hänsel und Gretel, ob Brüderchen und Schwesterchen, ob die sieben Raben und so weiter. Da gibt es ganz viele in ähnlichen Variationen. Da wird beschrieben, wie eng Familie oder wie fürsorglich, kameradschaftlich bis zum Tod hin, also bis zur Existenzbedrohung hin, Geschwister füreinander einstehen, bei Gefahren. Wir erleben das auch, wenn vielleicht Eltern in Kindertagen der Kinder sterben oder sich als nicht fürsorgliche Eltern zeigen und Kinder, Geschwisterkinder aus der Familie herausgenommen werden, dass Geschwister da eine hohe Bindungskraft miteinander haben. Das heißt, dass sie den anderen als einen wichtigen, fürsorglichen Teil ihres Lebens erleben und über alle Neid- und Streitgefühle hinweg das sich erhält. Das heißt, wenn das in Märchen beschrieben wird, ist das eine seelische Kraft, sonst stünde es nicht in Märchen drin. Und es ist die erste Kraft. Der Streit kommt später. Das heißt, das Vertrauen darauf, dass es eine Bindungskraft in uns gibt, wo wir uns unserem Geschwister sehr zugehörig fühlen, auch unserer Herkunft. Und eher den Appell oder den Wunsch, dass es uns gelingen möge, über viele Differenzierungen, die notwendig sind, über Streit, Distanzierung, wie wir es eben beschrieben haben, gerade im mittleren Erwachsenenalter, den eigenen Weg finden, sich abzugrenzen, abzusetzen. Manchmal vielleicht auch, indem man unfreundlich abwertend dem anderen gegenüber ist. Manchmal geht es nicht anders, aber dann wieder den Weg zurückzufinden, hin dazu zu wissen, da ist der Mensch in meinem Leben, ob Elternteil oder Geschwister, mit dem ich mein Leben die meiste Zeit geteilt habe und der auch ein Teil meines Lebens ist, der in meinem Herzen drin ist und mit dem ich ein Auskommen zu finden habe. Den kann ich nicht abschneiden. Wenn ich ihn abschneide, schneide ich einen Teil meines Herzens, aber nicht verblute. Das ist ein Stück weit, sagen wir mal, der positive Blick, dass ich einen Menschen oder Menschen im Herzen trage, die mir Begleiter sein können im Leben, auch innere Begleiter.
Geschwister, Liebe und Rivalität, das Buch, über das wir kurz gesprochen haben, eben von Horst Petri, der Untertitel Die längste Beziehung unseres Lebens, ist im Kreuz Verlag erschienen. Da kann man das Thema auf jeden Fall nochmal vertiefen. Das kostet 17,99 Euro. Hier steht Geschwister, eine Beziehung fürs Leben. Was ist Geschwisterliebe? Wie entsteht sie? Wie beeinflusst sie unseren Lebensweg? Wie beeinflussen, ja, die Geschwister unseren Lebensweg? Da kann jeder sich seine Gedanken drüber machen. Wie beeinflusst denn Ihr Bruder Ihren Lebensweg, Herr Zimmermann?
Mein Bruder hat meinen Lebensweg insofern beeinflusst, als dass ich in der Jugendzeit ihn tatsächlich ein Stück weit als Vorbild hatte. Als Vorbild und Schreckbild gleichermaßen. Als Vorbild im Sinne von, oh, wie kriegt der Sachen im Leben hin? Also wie kriegt er sich abgelöst von zu Hause? Da war ein Stück weit Vorbild. Schreckbild in der Form, dass er manchmal Ablösungsformen zeigte, wo ich merkte, das ist nicht mein Weg. Also er hat ein Stück weit eine Möglichkeit vorgegeben und der andere Teil war die Art, ich kann nicht komplett hinterhergehen, das reicht nicht aus. Und da war es wichtig, an einer bestimmten Stelle, ich glaube es war im Rahmen von eigenen Studiengang finden, einen eigenen Ort zu finden, nicht an den Ort zu ziehen, wo er lebte, zu entscheiden, jetzt muss ich einen eigenen Weg gehen. Das war stark von ihm beeinflusst.
Das war die Domradio-Beratung Katz und Maus, warum Geschwister streiten und sich trotzdem lieben. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Ich heiße Dagmar Peters und danke meinem Gast Josef Zimmermann, Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle hier im Erzbistum Köln. Dankeschön.
Gerne. Tschüss.